ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Politik und Kultur pflegen ja ein eigentümliches Verhältnis. Auf der einen Seite macht der Staat überhaupt erst Theater oder Museum möglich, in dem der Kulturbetrieb finanziell unterstützt wird. Auf der anderen Seite aber ist im Grundgesetz die Kunstfreiheit verankert. Das heißt, die Politik soll sich heraushalten aus künstlerischen Prozessen und Präsentationen. Doch wie groß sind inzwischen die Grauzonen, wenn wie jetzt über Antidiskriminierungsklauseln für Kultureinrichtungen diskutiert wird oder Kulturförderung an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft wird? Darüber wollen wir reden mit Professor Christoph Möllers. Er ist Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und er ist auch regelmäßig an Gerichtsprozessen zur Kunstfreiheit beteiligt. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Kochale.
Wie erleben Sie denn die aktuellen Diskussionen über den zunehmenden Einfluss der Politik auf die Kunstkultur?
Naja, ich erlebe sie natürlich als sehr aggressiv vor allem erstmal und ein bisschen auch daran leiden, dass eigentlich sozusagen verschiedene Seiten nicht anerkennen, dass es vielleicht einfach erstmal ein Problem gibt und dass das Problem da ist, dass man es aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und dass man, glaube ich, auch die andere Seite so ein bisschen anerkennen muss, um dann ins Gespräch darüber zu kommen, wie man das Problem lösen kann. Nicht? Also einfach zu sagen, Kunstfreiheit ermöglicht alles, ist genauso wenig eine Lösung, wie zu sagen, der Staat kann im Grunde bestimmte politische Präferenzen im Kunstbetrieb reindrücken oder durchsetzen. Sondern man muss das Problem irgendwie auf ein bisschen höheres Niveau heben und dann anfangen, darüber zu reden. Und das ist ganz schön schwierig, weil die Diskussion auch schon sehr aggressiv und polarisiert ist.
Aber gibt's denn das Problem erst jetzt, seit ein paar Jahren, oder ist das ausgeblendet gewesen?
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, gibt's das Problem natürlich immer schon in gewisser Weise. Also die Frage, wen der Staat fördert und ob der Staat vielleicht politisierte Kunst zum Beispiel fördert, die sich gegen ihn wendet, das ist immer so ein bisschen ein Subtext sicherlich der Kunstförderung. Aber auf der anderen Seite ist das Problem meistens, glaube ich, eher so informell ausgehandelt worden. Und man hat davon nicht viel mitbekommen. Es gibt zum Beispiel fast keine gerichtlichen Urteile zur Frage staatlicher Kunstförderung, weil der ganze Kunstbetrieb halt doch sehr stark mit Informalität operiert. Druck wird vielleicht mal ausgeübt, dann wehrt man sich dagegen oder auch nicht und dann findet man eine Einigung oder auch nicht. Aber das Ganze wird selten öffentlich und damit wird die ganze Sache eigentlich auch selten so diskutiert. Und erst die Dokumenta 15 war eigentlich der Moment, wo das Problem wirklich dann auch nochmal als ein allgemeines Problem von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.
Da ging es um Antisemitismusvorwürfe in Werken, die ausgestellt worden sind. Auch die Frage, wie das kuratiert wurde, wer da eigentlich Kontrolle hatte, was man letztlich dann noch ausstellen darf und wo hier die Grenzen der Kunstfreiheit sind. Inwieweit könnte das ein Schlüsselerlebnis jetzt sein?
Naja, es ist natürlich auch erstmal deswegen ein Schlüsselerlebnis, weil man sich ja über die Bewertung bis heute nicht einig ist. Nicht? Also es gibt, glaube ich, schon relativ viele Leute auch aus dem Kunstbetrieb, die sagen, es gab kein Problem. Juan Grupa, das war die Kuratorengruppe aus Indonesien, die den Inhalt der Dokumente zu verantworten hatte, hat eigentlich alles richtig gemacht und es fällt unter die Kunstfreiheit, bestimmte Exponate so zu zeigen. Andere sagen, nein, das war im Grunde erstmal eine massiv antisemitisch aufgeladene Darstellung und es geht nicht, dass der Staat sowas fördert. Und schon die Bewertung ist umstritten. Und das ist natürlich nicht so ein gutes Zeichen für die weiterzuführende Diskussion.
Es gibt bis heute die Diskussionen. Sie haben es angerissen. Es rede davon, dass sogar ein Verhaltenskodex erarbeitet werden soll, an den sich dann alle Aussteller irgendwie halten sollen. Ist das denkbar? Ist das der goldene Mittelweg?
Naja, erstmal muss man, glaube ich, sagen, muss man vielleicht noch mal ein bisschen den Weg dahin kennzeichnen. Nicht? Also ich glaube, es war natürlich eigentlich jahrzehntelang trotz mancher Anfechtungen schon immer erstmal so, dass man sagt, wir vertrauen den Künstlerinnen und Künstler und wir machen jetzt keine Vorabkontrollen, keine Vorabverhaltensregelungen, sondern wir geben erstmal Geld, wenn wir glauben, das ist künstlerisch überzeugend und vielleicht geht ja mal was schief, vielleicht gibt es mal einen Skandal, damit müssen wir irgendwie leben. Und dann sind vielleicht doch schon zweierlei Dinge passiert. Auf der einen Seite erleben wir gerade mit Blick auf den Antisemitismus natürlich schon eine massive Verschärkung einfach der Diskussionslage. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, wie viel Antisemitismus in Deutschland sagen, auch wirklich öffentlich wird. Wir erleben auch, dass der Kunstbetrieb da nicht so ganz, in Teilen jedenfalls, keine ganz glückliche Rolle spielt.
Inwiefern nicht? Was sind da die Missstände?
Naja, also erstmal hat man schon das Gefühl, dass die Mitleidslosigkeit, mit der sozusagen auch mit den jüdischen Gemeinden und den Jüdinnen und Juden in Deutschland, aber eigentlich haben wir uns allen umgegangen sind, mit Blick darauf, dass halt die jüdische Lebensbedingung gerade in Deutschland nun besonders heikel und prekäre ist, die einem aus dem Kunstbetrieb teilweise schon entgegengehalten wurde, die hat mich schon ziemlich erstaunt. Nicht? Auch solche Dinge wie Ereignisse in der Universität der Künste in Berlin, wo es wirklich doch manifest antisemitische Demonstrationen gab. Also das ist schon irgendwie ein Problem, ein großes natürlich.
Ist das nur ein Problem oder ist das hier eindeutig eine Grenze und hier muss dann der Staat reagieren?
Naja, das hängt davon ab, was Sie mit reagieren bezeichnen. Nicht? Also ich glaube, der Staat muss in der Tat sicherstellen, dass jüdische Studierende sich sicher fühlen in staatlichen Universitäten, aber auch in privaten Universitäten, dass man also das Gefühl hat, dass es hier keine sagen informellen Sperren, keine Angstsperren geben kann für die jüdische Wohnbevölkerung. Das ist, glaube ich, ganz klar. Die Frage, wie er ansonsten mit Blick auf einzelne Kunstförderungen oder so reagiert, muss man dann nochmal ziemlich ausfieseln. Nicht? Also da kann man sagen, es gibt wahrscheinlich Fälle, in denen eine Ausstellung etwas schließen kann, wohl nur, wenn da sowas wie die Strafbarkeitsgrenze erreicht ist. Aber es gibt vielleicht andere Fälle, in denen er zumindest Stellung nehmen kann und sich von der von ihm durch ihn selbst geförderten Kunst dann vielleicht auch erstmal innerlich distanzieren sollte.
Wenn wir mal in Berlin bleiben, da waren Kulturhäuser jetzt zum Beispiel aufgefordert, bei Förderanträgen, also staatliche Zuschüsse, mögliche antisemitische Tendenzen klar auszuschließen. Geht das dann zu weit?
Naja, erstmal ist ja vielleicht eher, bevor man das sozusagen so juristisch genau sich anguckt, die Frage, was bringt das eigentlich? Nicht? Also ist das sozusagen Symbolpolitik und so ein bisschen machte das auf mich den Eindruck? Oder ist das tatsächlich hilft das tatsächlich auch im Kampf gegen den Antisemitismus? Und dann ist es auch immer nochmal eine Frage, wie es ausgestaltet wird. Nicht? Also zum Beispiel glaube ich, ist es vielleicht tatsächlich eine Grenze erreicht, wenn Kunstschaffende unterschreiben müssen, dass sie eine bestimmte Definition des Antisemitismus für die richtige halten, weil das ist eigentlich eine wissenschaftliche Lehrmeinung, die hat viel für sich, aber es gibt auch andere Meinungen und man ist noch kein Antisemit, wenn man einen anderen Antisemitismusbegriff hat als der Berliner Senat zum Beispiel. Also es ist schwierig und ich glaube tatsächlich, der Staat kann sich selber in gewisser Weise bestimmte Regeln auferlegen. Er muss jetzt nicht antisemitische Kunst fördern, aber es ist nochmal eine andere Sache, ob man sozusagen Künstlerinnen, die man dann fördern will, bei denen man die Entscheidung trifft, dann nochmal sagen, mit solchen Sonderpflichten versieht. Das kann im Einzelfall schon zu einem Problem der Kunstfreiheit werden.
Der Staat hat ja ein Interesse daran, nicht in Verdacht zu geraten, zum Beispiel Extremisten über Kulturförderung gar noch zu unterstützen.
Klar hat er ein Interesse daran, aber der Staat hat natürlich auch ein Interesse daran, dass der Kultur- und Kunstbetrieb erst einmal staatsfrei operieren kann, auch wenn er staatlich gefördert ist. Und ich denke schon, das ist, fällt einem schwer auszusprechen, gerade auch mit Blick auf die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, aber ich denke schon, dass man natürlich sagen muss, grundsätzlich ist eine liberale Ordnung so gestrickt, dass man auf das Risiko von Skandalen, das Risiko von Übergriffen eingehen muss. Man kann, glaube ich, nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt Mechanismen, mit denen von vornherein ausgeschlossen ist, dass etwas schief geht oder von vornherein ausgeschlossen ist, dass Künstlerinnen und Künstler mit seltsamen politischen Ansichten oder vielleicht mit extremistischen Tendenzen gefördert werden. Man will das nicht, aber man muss trotzdem sehen, dass nicht jedes Mittel den Zweck heiligt.
Weil ja auch die Kultur beauftragt ist, gesellschaftliche Debatten aufzunehmen, wiederzuspiegeln.
Ja, weil Grenzüberschreitung natürlich in gewisser Weise auch zur Kultur gehört, zur Kunstförderung gehört und weil man vielleicht eher, ich persönlich jedenfalls würde denken, man sollte eher so argumentieren zu sagen, wenn etwas schief geht, muss jemand dafür verantwortlich sein und sozusagen die Verantwortung dafür auch übernehmen. Aber das heißt nicht, dass man von vornherein ausschließen kann, dass etwas schief geht. Nicht? Also ich würde sagen, bei der Documenta gab es meines Erachtens ein Problem mit der Geschäftsführung und der Frage, für was sie sich verantwortlich hält. Das ist aber nochmal eine andere Sache, als zu sagen, es hätte von vorab verhindert werden können.
Wenn wir mal den rechtlichen Aspekt aufrufen, in welchem Konfliktfeld aus Ihrer Erfahrung heraus ergeben sich dann regelmäßig dann so knifflige juristische Problemstellungen?
Naja, ich denke, dass die Leitung der Kulturinstitution, also konkret die Museumsdirektorin, die Theaterintendanten, die Leute, die da sozusagen im Grunde die Aufgabe haben, die Kunstvermittlung zu organisieren, selber künstlerische Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig letztlich auch staatliche Organisationen vertreten, dass die einfach in eine sehr, sehr schwierige Rolle jetzt gekommen sind. Und die müssen jetzt, glaube ich, erstmal lernen, dass sie auf der einen Seite ihren Institutionen den Rücken frei halten müssen, auch gegenüber politischem Druck und auch mit Selbstbewusstsein auftreten. Aber auf der anderen Seite, wenn dann auch mal sozusagen es etwas gibt, Extremismus, Antisemitismus gibt, das dann auch beim Namen nennen und dann auch die von ihnen vielleicht ausgesucht oder von ihnen konkret geförderten Künstlerinnen zur Verantwortung ziehen und dazu was sagen. Also das ist kein einfaches Profil und ich glaube, alle haben auch so ein bisschen Angst vor der aggressiven öffentlichen Auseinandersetzung, die wir im Moment erleben. Aber ich denke, anders wird es nicht gehen. Und diese Doppelaufgabe, nicht wahr? Sowohl die Freiheit der Institutionen zu schützen, als auch in die Institutionen hineinzuwirken und auch mal so eine Kritik zu üben und vielleicht auch mal sich öffentlich zu distanzieren, wenn es ganz hart kommt, die ist gar nicht einfach zu bewältigen, aber die muss man wohl annehmen.
Der Jurist sagt gerne, so ein Blick ins Gesetz hilft ja immer. Wie eindeutig ist denn da das Grundgesetz beim Thema Kunstbegriff und der Rolle des Staates dabei?
Naja, Eindeutigkeit ist natürlich nicht das, was Verfassungen sozusagen generieren, sondern Verfassungen geben erstmal allgemeine Vorgaben. Ich glaube tatsächlich, die Gretchenfrage, wann Kulturfunktionäre, also wann Leute, die sagen, erstmal Kulturinstitutionen, öffentliche Kulturinstitutionen leiten und organisieren, wann die eingreifen und sagen, also so geht's jetzt hier nicht mehr, jetzt hören wir hier mal auf und entweder ich sage jetzt mal, ich distanziere mich davon, was hier ausgestellt oder gezeigt wird oder ich breche das auch ab. Diese Gretchenfrage kann man nicht einfach sozusagen der Verfassung entnehmen, nicht? Sondern man kann sagen, man kann bestimmte Verantwortung zuweisen, Man kann auch bestimmte Grenzen ziehen, aber auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort.
Wenn man da liest so ein bisschen, ja genau, da findet man so den Werkbereich, dann geht es um den Wirkbereich. Hilft das dann weiter?
Nee, das hilft eigentlich überhaupt nicht weiter. Das ist in gewisser Weise erstmal so ein bisschen eine doch sehr stark noch so am individuellen Künstler orientierte Begriffsbildung, wo man sagt, also die Kunstfreiheit ist erstmal natürlich im Kern darauf bezogen, dass Künstlerinnen und Künstler etwas schaffen können und unbehelligt von staatlichem Einfluss etwas schaffen können. Und dann geht die Kunstfreiheit aber noch weiter und sie beschützt dann auch die Verbreitungsmöglichkeiten, die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen, die Möglichkeit, sein Werk sozusagen dem Publikum vorzuführen. Das nennt man dann den Wirkbereich. Das ist eine für manche Probleme hilfreiche Unterscheidung. Hier geht es aber ja eher so darum zu fragen, inwieweit staatlich geförderte Organisationen, die von ihnen kuratierten, die von ihnen betreuten, von ihnen inszenierten Werke vor Zugriff schützen müssen oder selber sozusagen vielleicht auch manchmal sich von ihnen distanzieren oder sonst wie darauf zugreifen müssen.
Sich distanzieren, zur Verantwortung ziehen, im Zweifel vielleicht auch das Bild dann aus der Ausstellung nehmen?
Ja, das wird sicherlich die Ausnahme sein. Nicht? Und grundsätzlich wird man sagen, das muss sehr gut gerechtfertigt werden. Das wird, wenn es sich um, sagen wir mal, einen Straftatbestand handelt, Volksverhetzung oder Fragen des Jugendschutzes, kann das schon mal passieren. Aber ich denke, ansonsten wird das eher ein Problem sein, das zu tun. Und ich glaube, es ist ja vielleicht auch eher eine intelligente Kulturpolitik oder eine intelligente Kulturverwaltung wird ja vielleicht auch eher darauf achten zu sagen, okay, wir müssen mit dem Skandal hier irgendwie umgehen und das Werk rauszunehmen ist eine Möglichkeit, aber sozusagen den Skandal zu rekonstruieren, zu sagen, wer hat eigentlich hier was gemacht und das Ganze in ihren Kontext zu stellen, ist ja vielleicht sogar manchmal die bessere Lösung. Gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, gibt es natürlich auch schon härtere Grenzen der Kunstfreiheit. Nicht? Also wenn sagen politische Organe, Gemeinderäte, Landtage oder so anfangen, Ministerien anfangen, unmittelbar in künstlerische Entscheidungen einzugreifen, dann greift tatsächlich die Kunstfreiheit auch relativ scharf zu.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Rechtsphilosophen, mit Christoph Möllers von der Humboldt-Universität in Berlin. Der Kulturbereich aktuell liegt bei den Grünen. Da geht es viel um multikulturelle Ansätze, Geschlechtergerechtigkeit, Ökothemen, gefällt nicht allen. Sehen Sie die Gefahr, dass die Kultur davon zum Beispiel gerade unter den Grünen unzulässig stark geprägt werden könnte?
Ach, ich glaube, es ist ein allgemeineres Problem, das man nicht parteipolitisch festmachen kann. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die Kunst, und das gilt übrigens auch für die Wissenschaft, mit sehr vielen allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen befrachtet wird. Also die Kunst soll jetzt nicht nur so ein Kunstwerk produzieren, sondern vielleicht auch politische Aufklärung oder vielleicht sogar irgendwie ökologischen Fortschritt. Und diese Form von, wenn ich so nennen darf, Entdifferenzierung, also dass das Eigentliche des Künstlerischen oder des Wissenschaftlichen so ein bisschen aufgelöst wird in allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen, das kann man halt schon beobachten. Daran ist jetzt auch nicht nur die Gesellschaft schuld, sondern teilweise auch der Kunstbetrieb und der Wissenschaftsbetrieb auch. Also man stürzt sich auch gerne darauf, politisch relevant zu sein. Ich war gerade in der Kunst. Heute ist ja ein formalistisches Verständnis zu sagen, Kunst ist eine bestimmte genuine Form für sich, die vielleicht keine unmittelbare politische Relevanz entfalten kann. Ja, vielleicht eher eine Minderheitenansicht, nicht? Also der Kunstbetrieb ist ja doch sehr, sehr selbstbewusst darin, politische Statements oftmals zu formulieren. Und wenn man das so macht, dann kriegt man halt vielleicht auch nochmal Reaktionen, die halt ihrerseits politisch inspiriert sind. Und dann kann man vielleicht auch nicht immer darüber klagen, dass ja die Kunstfreiheit eingeschränkt wird.
Wenn Projekte, wenn also Zuschüsse daran gekoppelt werden an bestimmte Kriterien, wie etwa, nehmen wir mal die Nachhaltigkeit, ist da die Gefahr, dass da etwas aus dem Ruder läuft, gegeben oder kann man damit noch gut umgehen?
Also generell würde ich denken, das ist schon ein Problem. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass man nochmal unterscheiden muss, das ist vielleicht kein juristisches Problem. Tatsächlich würde ich sagen, das ist auch eine umstrittene Frage, aber ich persönlich würde sagen, der Staat kann bei seinen Förderentscheidungen für Kulturprojekte auch nicht kultureigene Kriterien anwenden. Er kann natürlich sagen, klar, ich fördere nicht rassistische, antisemitische oder vielleicht auch nicht nachhaltige, wenn man das denn gleichsetzen möchte für den Moment, Kulturprojekte. Die andere Frage ist, inwieweit er es tun sollte, nicht wahr? Und die nächste Frage ist dann, inwieweit er es auch durchsetzen kann. Und da würde ich vielleicht auch nochmal einen Unterschied machen. Da ist vielleicht Antisemitismus nochmal vielleicht ein härteres und normativ irgendwie gewichtigeres Anliegen als andere. Aber sagen wir so, ich würde es für eine Schwäche der Kulturförderung halten, wenn sie zu sehr auf nicht ästhetische oder nicht kulturimmanente Kriterien ansetzen würde. Man muss dazu ja auch sagen, Sie haben es ja in der Anmoderation auch gesagt, wir sind halt auch in Deutschland, haben in Deutschland eine sehr stark staatsbezogene Tradition der Kulturförderung. Anders als in anderen Ländern ist bei uns der Betrieb, auch der Literaturbetrieb, etwa sehr stark von öffentlichen Stipendien und anderen, letztlich aus Steuergeldern finanzierten Zuwendungen abhängig. Das ist in gewisser Weise eine große Stärke. Aber die Gefahr, dass man da Monokulturen produziert, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen und sicherlich größer als sagen staatsfern, sagen eher so bottom-up von unten auf Selbstinitiative fußenden Kulturbetrieb.
Also Monokultur, glaube, ja, finde ich einen schönen Ausdruck. Und mancher will ja schon beobachten, dass wir gerade eine grüne Kultur erleben, also Green Culture unter der Staatsministerin Claudia Roth von den Grünen. Dieser Eindruck, dass die Kultur da möglicherweise vor den Wagen von etwas gespannt wird, also der ökologischen Transformation zum Beispiel. Lässt sich der einfach so ausräumen?
Also grundsätzlich, glaube ich, muss man da schon noch ein paar Sachen auseinanderhalten. Ich bin mir nicht so sicher, ich kann es wirklich nicht beurteilen, aber wenn ich würde so aus meiner, ja auch erstmal nur anekdotischen Erfahrung, die Vermutung haben, dass wir, wenn wir mal 10 Jahre weiter rollen und uns sozusagen den Übergang von Kultur und BKM von Frau Grütters zu Frau Roth angucken, wir wahrscheinlich eher die Kontinuitäten als die
Frau Grütters von der CDU, das war eine andere Forderung.
Also ich glaube, da ist jetzt, ob da jetzt so viel passiert ist, das wage ich zu bezweifeln. Alles zu green und alle Formen staatlicher Förderung in einen ökologischen Zusammenhang zu stellen, ist ja weder eine Eigenschaft jetzt der Kulturpolitik, noch eine Eigenschaft der deutschen Kulturpolitik, sondern wird sowohl in anderen Förderbereichen als auch auf der EU-Ebene ja auch gemacht. Ich halte es jetzt nicht unbedingt für eine gute Idee, insofern als dass ich tatsächlich glaube, wir müssen schon sehr darauf achten, Kulturförderung nicht mit anderen normativen und gesellschaftlichen Erwartungen zu überfrachten. Und wir müssen besonders halt darauf achten, in einem Kontext, in dem so viel staatliche Förderung stattfindet bei uns.
Sie haben schon angedeutet, dass es zur Kunstfreiheit relativ wenig Rechtsprechung gibt. Verändert sich da gerade was?
Moment, verändert sich eigentlich nichts, weil eigentlich gar nichts passiert. Also man kann sagen, wir sehen es ja auch, wenn wir an den Dokumentarfall denken, da gab es große Auseinandersetzungen, da gab es Gutachten, da gab es
Stellungnahmen. Aber geklagt hat keiner letztendlich.
Aber geklagt hat niemand. Tatsächlich scheint es mir so zu sein, und das ist ein interessanter Unterschied auch nochmal zum Wissenschaftsbetrieb, dass die Beziehungen natürlich schon so informell sind, auch teilweise so prekär. Ich war also anders jetzt als der deutsche Professor, wenn ich mich mal so hier sehe mit meiner privilegierten Lebenszeitstelle, sind die Kulturschaffenden alle doch teilweise auch auf vertraglicher Basis orientiert. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen angewiesen darauf, die Konflikte nicht zu hart werden zu lassen. Und klagen deswegen auch selten auf der Kunstfreiheit. Es gibt wirklich Bibliotheken zur Wissenschaftsfreiheit und es gibt unfasslich viel Rechtsprechung dazu. Es gibt wirklich sehr, sehr wenig zur Kunstfreiheit.
Das kann man bedauern. Sollte man sogar bedauern?
Weiß ich nicht. Man muss sicherlich darauf achten, dass in Strukturen, die so informell ablaufen wie der Kulturbetrieb, sehr oft Machtungleichgewichte unsichtbar werden. Das Recht hat natürlich auch die Stärke, dass es, indem es den Konflikt in eine Form bringt und in ein öffentliches Verfahren einmünden lässt, alle Beteiligten in gewisser Weise gleiche Möglichkeiten haben, sich durchzusetzen. Das ist bei informeller Konfliktlösung nicht so. Auf der anderen Seite, sich jetzt einen Kulturbetrieb vorzustellen, wo sich alle gegenseitig verklagen, ist auch keine schöne Idee.
Was empfehlen Sie also in diesem Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit und staatlicher Einflussnahme?
Naja, ich empfehle vielleicht erstmal ein bisschen abzurüsten und sich so ein bisschen darauf einzulassen, dass wir hier tatsächlich ein Problem haben und nicht einfach nur Parteien, die sagen, es gibt kein Problem. Wir haben ein Problem mit Antisemitismus, ein massives. Wir haben auch ein massives Problem mit Antisemitismus im Kunstbetrieb. Wir haben aber auch ein Problem damit, dass die Politik in gewisser Weise jetzt Anreize schafft oder selber Anreize sieht, in kulturpolitische, kunstpolitische Entscheidungen zu intervenieren. Und beides ist ein Problem. Und dann kann man gucken, wie man das im Einzelfall aushandelt. Und da sind, glaube ich, so kleine Lösungen immer besser als sozusagen zu anspruchsvolle große Lösungen. Und da wäre ich in der Tat, wie gesagt, auch zurückhaltend damit, zu viele moralische, normative, gesellschaftspolitische Erwartungen an die Kunstförderung zu formulieren.
Taugt da so ein Verhaltenskodex oder so eine Klausel, wie auch immer die gestaltet ist?
Naja, ich glaube, da taugt erstmal viel Gespräch und viel sozusagen Diskurs innerhalb des Betriebs, ein bisschen Problembewusstsein. Ob die Verhaltenskodex taugt, hängt ein bisschen davon ab, was drinsteht tatsächlich. Ich persönlich glaube, dass man einen Kulturwandel wahrscheinlich weniger durch solche formalisierten Regeln schaffen kann, als dadurch, dass man vielleicht tatsächlich sich auch nochmal zusammentut und miteinander redet und tatsächlich auch nochmal so einen Perspektiven austauscht. Perspektiven zwischen der Politik, dem Kunstbetrieb, aber dann vielleicht auch zwischen denjenigen, die sich durch staatliche Kunstförderung in ihren Rechten verletzt fühlen, nicht wahr? Wie zum Beispiel die jüdische Gemeinschaft in Deutschland.
Sagt der Rechtsphilosoph Christoph Möllers. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.